Hallo und herzlich willkommen zum CTV-Podcast mit Udo und Jan Philipp.
Okay, wir sind auf Sendung.
Ich weiß nicht, wie viele Folge es aktuell ist, deswegen, ich habe das immer angesagt, aber jetzt kann ich es leider nicht mehr ansagen.
Na dann, musst du mal gucken. Also, letzte Folge war 23, Weihnachten. Jetzt ist 24.
Dann herzlich willkommen zur 24. Folge des CTV-Podcasts.
Ja, würde ja zu Weihnachten passen, ne? Weihnachten ist jetzt aber schon lange rum. Und wir wollten eigentlich nicht mehr so lange warten. Irgendwie.
Aber es gab halt nichts zu berichten, ne?
Ja, es gab einen Dauerlockdown, ne? Ja.
Den gibt es leider immer noch. Udo, wie geht's dir denn so? Wie ist dir denn so ergangen in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in dem Lockdown an sich?
Naja, tischtennismäßig ist eben nichts passiert. Also seit ungefähr 10 Tagen bin ich nochmal im Training mit meiner Tochter.
Boah.
In der Garage. Wir haben die Tischtennisplatte wieder aufgebaut.
Und dann hast du 10 Tage Trainingsvorsprung auf mich auf jeden Fall.
Ja, immerhin, ne? Siehst du mal.
Und ich glaub sogar auch 10 Tage Vorsprung auf unseren heutigen Gast.
Guten Abend.
Hallo, heutiger Gast. Ja, wir haben die Viktoria Bora heute mit an Bord. Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, wir brauchen mal weibliche Verstärkung, damit wir nicht immer so viel Stuss über die Damen erzählen. Jetzt haben wir eine Dame mit dabei, die hoffentlich unheimlich gut informiert ist über das, was im Tischtennis-Damenbereich passiert.
Natürlich.
Gut, das werden wir dann gleich feststellen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube noch viel schlechter als wir. Seit Wahlen ist es auch schwierig, sind wir mal ganz ehrlich.
Statt abzuwarten.
Okay, ja, Jan-Philipp, wie ist dir denn ergangen? Und Viktoria, wie ist dir ergangen?
Ich gebe mal unseren Gast, der kann anfangen.
Ja, tischtennismäßig war jetzt bei mir auch lange Pause. Ich hätte durchaus mal wieder Lust, einen Schläger zu schwingen. Ich hoffe, das ist jetzt so in den nächsten 2 Monaten irgendwann wieder möglich. Ja, momentan Flaute.
Ja, ich glaube, ich dürfte ja mit, also, ich sag mal so, mit dem Gesamtprinzip Tischtennis habe ich ja dann noch am meisten zu tun.
Zumindest dienstlich, ne?
Ja, zumindest dienstlich, zumindest auf kommentatorentechnischer Basis ja auch. Ich habe ja dann eigentlich jetzt in der Rückrunde den FC komplett durchkommentiert, manchmal alleine, manchmal mit Daniel Will zusammen von Gerschweiler. Mhm. Haben jetzt noch ein Spiel vor uns, das ist das letzte Spiel gegen Düsseldorf, freue ich mich auch extrem drauf. Aber ansonsten geht es mir, glaube ich, wie jedem anderen auch, dass ich sehr, sehr, sehr den Sport vermisse und auch sehr, sehr große Lust wieder hätte, mal wieder zu trainieren, mal wieder zu spielen. Auch wenn ich weiß, dass es, sobald es wieder soweit ist, eine absolute Katastrophe enden wird. Weil ich weiß, wie es nach dem ersten Lockdown war und ich weiß, dass es jetzt definitiv schlimmer sein wird.
Ja gut, die weißen Bälle haben nichts von ihrer Größe verloren.
aber ich vielleicht von meinem Tempo, meiner Reaktion.
Ja.
Viktoria liegt neben mir.
Ich habe auch ein bisschen Geschwindigkeit verloren gegangen in den 3 Monaten.
Ja, gut, aber geht wahrscheinlich jedem so. Und es wurden viel gespielt außerhalb der TTBL. Können wir vielleicht, sollen wir da vielleicht mal anfangen, ausnahmsweise mal bei den Profis, bei der TTBL. Ich meine, wir können nicht viel auf den Sport richten, wobei es waren jetzt 3 Turniere, aber TTBL, die ist ja durchgelaufen. Soweit.
Starte doch mal. Also die Playoffs stehen ja bevor, ne?
Die Playoffs stehen bevor. Ich bewerte das Ganze natürlich immer ein bisschen aus der saarländischen Sicht. Saarbrücken ja an sich eine sehr, sehr durchwachsende Hinrunde gespielt mit nur einem Auswärtserfolg gegen Düsseldorf mit 13-0. Ansonsten war ja die Hinrunde nicht so wie geplant, sagen wir mal so, aus Sicht von Saarbrücken. Da gab es ja viele 3-2, beziehungsweise 2-3 Niederlagen auswärts, die viel im Doppel verloren wurden. Das haben es aber hinbekommen, sich ja in der Rückrunde nochmal ein bisschen zu fangen, Tabellenplatz 2 zu festigen. Das heißt, zu festigen sind punktgleich mit Ochsenhausen mit 30-2 Punkten. Aber haben die Playoffs, da denke ich, auf jeden Fall sicher. Klar, jetzt kommt nochmal Düsseldorf.
Ja, genau. Das wäre ein Spiel, ne? Ja, genau.
Genau, und wer spielt Ochsenhausen? Und das muss ich sogar nachschauen, weil das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf raus. Aber da hat Ochsenhausen, wenn Saarbrücken zu Hause gegen Düsseldorf verlieren sollte, was ja jetzt nicht unbedingt weit hergeholt ist. Ich meine, das ist ein Spiel, ein 50-50-Spiel.
Ja.
Aber wenn es ein bisschen blöd läuft, dann rutscht Saarbrücken auch noch auf der Bayernplatz 3 ab, aber sei es drum, Playoffs sind erreicht. das war nach der Hinrunde noch nicht so ganz klar. Ich war darüber erstmal auch komplett froh, da beim ersten Saarbrücken Tischtennis. Für Ochsenhausen geht es nach Bergneustadt, die sind Neunter aktuell. Ja, Absteiger gibt es ja keines aus der DBL, die zweite Liga wurde ja abgebrochen, sportlicher Aufstieg nicht. Das heißt, sowohl Bad Homburg als auch Grenzau haben sich da im Laufe der Saison so ein bisschen umsonst die Sorgen gemacht. Für Bad Homburg freut mich extrem, muss ich wirklich sagen. Ich bin ein großer Sympathisant in dieser Mannschaft, ein unglaublich junges Team, die es natürlich schwer hat, in der Mannschaft, in dieser Liga sich zu beweisen und es auch jetzt vom Ergebnis her jetzt nicht besonders gut, in Anführungszeichen, hinbekommen haben. Aber wenn man sich die Spiele davon angeguckt hat, auch gegen größere Namen, Lev Katzmann oder beziehungsweise Rares Sipos hat beim Heimspiel gegen Saarbrücken unglaublich gut gespielt. Also es sind viele, viele, viele junge Talente, die dort mitspielen, die früher oder später auch das Potenzial haben werden, in der Liga auch mehrere Spiele zu gewinnen. Und deswegen freut es mich, dass die auch in der nächsten Saison die Chance bekommen, sich da nochmal zu beweisen und vielleicht den einen oder anderen Großen noch ein bisschen mal zu ärgern.
Ja. Wer kriegt denn den vierten Playoff-Platz? Der Grünwettersbach oder Neu-Ulm? Was tippst du?
Ja, ist schwierig. Also für Neu-Ulm, sage ich mal, wäre es an der Zeit, von dem ganzen, ich nenne es jetzt mal ganz blöd gesagt, Projekt Neu-Ulm. Hm. Ich muss aber sagen, ich würde es Grünwettersbach deutlich mehr gönnen und auch, sie haben es sich ein bisschen mehr verdient, finde ich.
Ja. Ich tippe auch, wenn ich wetten müsste, würde ich glaube ich auf Grünwettersbach tippen.
Es ist eine sehr, sehr sympathische Mannschaft. Hm. Kriegen zur neuen Saison ja auch einen neuen Trainer, wenn ja, genau, kriegen einen neuen Trainer.
Ja.
Und zwar den Achim Krämer. Und ja, mit Tobias Rasmussen, mit den Nikosio, zwei junge Spieler, mit Wang Chi, ich bin geneigt zu sagen, Spielertrainer schon fast.
Ja, ja, kann man so sagen, ja.
Und dann Q, jemand, der ja auch gezeigt hat, dass er auch die Großen mal ärgern kann, hat gegen Saarbrücken, hier in Saarbrücken, gegen Schankrücken ein wahnsinnig, wahnsinnig starkes Spiel geliefert. Und ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Also sie haben ja am Anfang von der Saison als Saisonziel die Nicht-Abstiegsplätze ausgerufen, deswegen die sind da vielleicht noch ein bisschen mehr überrascht, haben letztes Jahr Pokal gewonnen, warum müssen dieses Jahr mal die Playoffs erreichen? Also es ist ein Verein, dem ich es auf jeden Fall sehr gönnen würde. Gottes Willen natürlich auch, aber für Grünwettersbach würde ich mich ein bisschen mehr freuen.
Das sind auf jeden Fall mal neue Namen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Bremen hat sich so ein bisschen selbst ruiniert in der Saison, aber wir hatten ja zwischendrin so um den 16., 17., 18. Spieltag rum. Ja, eine super spannende Situation, dass, glaube ich, 2 bis 5 oder 6 Punkte gleich waren. Also es gab ja Momente, da waren Bad Königshofen und Mühlhausen auch noch im Rennen drin.
Ja, ja, also es sind ja alle nur 2 Punkte auseinander, ne? Also bis Platz 9, die haben alle 22-20 und Grünwettersbach und Neu-Ulm 24-18. Und rein theoretisch könnte ja auch noch Bad Königshofen den vierten Platz bekommen. Würden die 3-0 gegen Ulm gewinnen und Grünwettersbach 3-0 verlieren in Mühlhausen, dann wäre Bad Königshofen vorne dran.
Ja, das sind jetzt alles auch also Szenarien, wo ich sage,
ja, unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich, aber ausschließen will ich es halt auch nicht.
Ja. So. Die Liga ist halt sehr eng zusammen, ne, in diesem mittleren Bereich da. Ja,
ja. Ja. Also, dann mal Blick auf die Playoffs. Mal angenommen, wir gehen mal davon aus, Grünwettersbach kommt rein, das bleibt so, wie es ist. Jetzt Düsseldorf, Saarbrücken, Ochsenhausen, Grünwettersbach. Wer ist denn dein Favorit, Udo? Oder wer ist denn euer Favorit? Sagen wir mal so.
Tja, Ladies first.
Ich glaube, ich bin dann doch sehr konventionell, wenn ich sage, Düsseldorf. Die haben die Champions League gewonnen, die haben Pokal gewonnen. Ich glaube, die könnten dieses Jahr das Triple machen.
Ich sehe es ähnlich. Die Mannschaft war dieses Jahr wirklich sehr konstant, vor allen Dingen. Ne? Und wenn sie diese Konstanz halten, dann sollten sie auch die Playoffs gewinnen.
Was meinst du?
Ich tippe auch immer ganz ungern auf den Bayern München, deswegen sage ich, Saarbrücken kommt noch raus und verteidigt den Titel nach dieser grandiosen Rückrunde. Man hat es gesehen, also es braucht ja nur ein Spiel. Ne? Also Saarbrücken kann das sogar schlagen, das haben sie gezeigt in der Saison, sie können sie auch souverän schlagen, das haben sie auch gezeigt in der Saison. Und wenn Düsseldorf so ein bisschen wackelt und Saarbrücken macht's gut, warum nicht? Also klar, es wird ja kein Halbfinalpartie sein, Saarbrücken-Düsseldorf. Mhm. Wenn er wird es im Finale sein. Dazu gehe ich jetzt mal aus, dass die beiden auch ins Finale kommen. Ich denke, dass dass Düsseldorf ins Finale kommt. Saarbrücken, denke ich auch, wenn sie gegen Grünwettersbach spielen, da haben sie sich extrem schwer getan, aber Playoff ist nochmal was anderes als Liga. Da hat dann Saarbrücken so ein bisschen mehr die Erfahrung. Dann ist ein Patrick Franziska, ein Shankun sind dann, und auch ein Darko Jorgic, den habe ich, auch während ich kommentiert habe, immer extrem gelobt. Das sage ich gleich nochmal vielleicht ein, zwei Worte zu. Sind nochmal andere Sachen. Das sind dann keine Playoff-Neulinge mehr, wie jetzt ein Dan Q, wie jetzt ein Danny Cole, wie jetzt ein Tobias Rasmussen zum Beispiel. Oder wie ein Banchi jetzt nicht unbedingt, aber einer von. Und dann noch ganz kurz zu Saarbrücken mal abschließen. Das ist immer noch ein Top-Team. Und ich habe es ja schon mal bei Düsseldorf gemacht diese Saison. Da habe ich Anton Kehlberg extrem hoch gelobt, der als sehr, sehr junger Spieler in dieser erfahrenen Mannschaft diese Saison mit Abstand der beste Spieler war. Das Gleiche muss ich jetzt bei Darko Jorgic beim ersten FC Saarbrücken sagen. Shankun, viel gewackelt, viel. Also man redet bei Shankun immer von der Krise, wenn er gewisse Spiele nur 3-1 gewinnt oder nur knapp gewinnt. Auch bei Patrick Franziska, der sich ja eher gegen die kleineren Gegner immer schwer tut. Also, hat auch gegen Kai Stümper nicht sonderlich leicht gehabt, der eine gute Gegenwehr geboten hat. Aber mit was für einer Souveränität Darko Jorgic auch an 1 gesetzt durch diese Rückrunde gewandert ist und auch in der Hinrunde sehr stark gespielt hat, das ist Wahnsinn. Mit seinen 22 Jahren, die er ist, der wäre in der Mannschaft Führungsspieler. Und deswegen kann sich Saarbrücken da sehr, sehr gut wertschätzen, dass wir neben diesen zwei offensichtlichen Spielern noch so einen dritten Topspieler haben, der, und jetzt machen wir die Überleitung, bei dem WTT-Turnier in Doha ja sogar ins Halbfinale gekommen ist.
Ja, gut. Ich dachte jetzt, wir gehen auf die Damen-Bundesliga, aber egal. Okay.
Die Überleitung war zu gut und die Überleitung von Darko Jorgic zur Damen-Bundesliga wäre auch schwierig gewesen.
Naja, gleicher, also Darko, Damen, also wäre schon gegangen, aber okay. Gut, dann sind wir bei WTT, da ist aber der Ruben Filius ins Finale gekommen, ne? Und hat ein super, super Turnier gespielt.
Da kann Vicky auf jeden Fall mehr zu sagen als ich, glaube ich.
Zu Ruben Filius?
Ja, das war, also zu Ruben Filius weiß ich schon, wie viel du zu Ruben Filius sagen kannst.
Aber WTT war auch schon verrückt, was er da geleistet hat. Hätte, glaube ich, von vorneweg niemand mit gerechnet, dass er da bis ins Finale stürmt und Top-10-Spieler da reinweise zu Fall bringt. Hm. Letztendlich ist er an Harimoto 4-2 gestern gescheitert, nee, heute sogar. Hm. Aber trotzdem eine mega Leistung. Und ja, hat auch Darko Jorgic im Finale 4-2 geschlagen. Gegen den hat er in der Bundesliga, glaube ich, noch 4-0 das Nachsehen gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Da
müsstest du, ja. Ja, das stimmt. Ich schaue auch noch mal nach. Aber bin ich mir auch zu. Ja, stimmt. Das Spiel habe ich kommentiert. Wie du gesagt hast, es war definitiv eine sehr, sehr große Überraschung, weil Ruben Filius, klar, der Mann ist ein Topspieler, auch in der Bundesliga. Aber ihm ist es in der Bundesliga diese Saison sehr, sehr schwer zu gefallen, das zu zeigen. Eine 10-20 Bilanz gespielt, also stark negativ. Gegen Saarbrücken, wie du sagst, gegen Darko Jorgic unter anderem verloren, an sich, aber dass er dann eben international und gegen die Großen dann auch irgendwie so macht, zeigen, dass er es ja eigentlich auch kann.
Und ja, sehr schön.
Deswegen bei den Damen. Also es war ja ein komplett japanischer Erfolg, ein japanischer Jungerfolg. Harimoto das Finale gewonnen bei den Herren und ja. Mimoto bei den Damen.
Genau, und Damen.
Und apropos Damen, ja, da ist die Überleitung.
Ja, bei den Damen, genau. Wer hat denn da, hat da überhaupt jemand aus dem deutschen Reihen mitgespielt? Das gar nicht so mitbekommen.
Beim WTT-Turnier?
Ja.
Nina Mittelham hat, glaube ich, mitgespielt, aber die ist auch recht früh rausgeflogen, ich glaube schon in der ersten Runde, genauso wie Shan Xiona. Ich glaube, die beiden haben teilgenommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber da war recht früh Endstation.
Okay. Ja, denn, ist das so. Dann können wir ja mal in die Damen-Bundesliga.
Genau. So. Schauen wir mal.
Da gab es ja verrückte Dinge.
Da gab es.
Zum ersten Mal ein Spiel, das quasi kampflos gewertet wurde, weil beim Heimverein die Hallentemperatur zu niedrig war. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Nee,
habt ihr nicht. Ein Riesenaufmacher. Berlin war nach Schwabhausen gereist. Und es gibt ja eine Mindesttemperatur von 15 Grad in der Halle. Und in Schwabhausen war es wohl nur 13,9. Und dann wurde das Spiel nicht gestartet und Berlin hat 8:0 gewonnen. Also ich habe das noch nie gelesen, dass es so weit kam. Wenn man früher, ich habe ja ganz früher in Oberlingsweiler gespielt, da hatten wir zu den damaligen Zeiten in den 80er so einen Hausmeister, der hat penibelst auf die Temperatur geguckt. Da waren es öfter auch mal keine 15 Grad in der Halle. Da wären die Spiele auch für uns verloren gewesen. Aber dass sowas tatsächlich mal in einer Bundesliga passiert, das ist doch ein absolutes Novum, finde ich.
Stimmt. Auch sehr ungewöhnlich.
Sehr ungewöhnlich, genau. Also hat es auch bis ins Tischtennismagazin geschafft. Und am Wochenende drauf gab es dann noch eine 8:0, noch ein 8:0-Spiel. In dem Fall hat Weil 8:0 gewonnen, weil Bingen-Saal-Münster keine drei Damen aufgebracht hat, sondern nur zwei. Eine durfte nicht einreisen und eine war wohl wegen Corona außen vor. Und ja, auch da hat dann kein Spiel stattgefunden.
Wie ist denn der aktuelle Stand? Spielen die diese Saison noch?
Ja, ja. Berlin ist Tabellenführer mit 16:4, vor Kolbermoor mit 14:8. Langstadt hat 10:8, Schwabhausen 10:10.
Ja, aber Langstadt sogar noch ein Spiel weniger als Berlin. Zwei Spiele weniger als Kolbermoor. Das heißt, Kolbermoor könnten sogar noch gleich ziehen.
Rein theoretisch. Also sind ja noch, ist ja noch ja, ein, zwei, drei Spieltage. Aber ja, ich glaube, Berlin wird der Titel nicht zu nehmen sein. Die haben zu einen großen Vorsprung.
Das stimmt. Bad Triburg hat abgemeldet zum Anfang der Saison, glaube ich. Ne?
Ja, ja, genau. Die haben direkt am Anfang der Runde. Also. Ja, da gibt es leider nur 7 Mannschaften. Und jetzt eigentlich muss Victoria das ja alles sagen. Die ist ja unsere Fachfrau. Ne?
Vermeintlicher. Also ich hätte jetzt auch nur den Tabellenstand wiedergeben können, aber jetzt nicht tatsächlich diese beiden Ereignisse. Ich glaube, da bist du tatsächlich deutlich informierter als ich.
Aber da bist du in sowas bist du grundsätzlich immer besser informiert als die meisten.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe es zufällig im Tischtennisheft gelesen, weil es einfach, ja, es war so spektakulär. Also, und es hat mich, wie gesagt, an meine Jugendzeit erinnert, den Oberlingsweiler, wo ich einmal aus Protest bei den Schülern nicht gespielt habe, weil es in der Halle kälter war als draußen. Ja, es war so ein verrücktes Wochenende, wo dann auch die Sonne kam und draußen war es nochmal halbwegs erträglich und in der Halle konntest du es nicht aushalten. Also das war damals Eddie Mittermüller. Der hat ja, alle Vorgaben von jedem Bürgermeister noch übertroffen, was das Sparen an Energiekosten angeht.
Ich hatte nur das Gegenextrem mal bei einem Auswärtsspiel bei Saal 05. Und zwar, ich weiß nicht, Udo, kennst du die Halle von Saal 05?
Ja, klar. Ja.
Ist ja schön, du kennst die auch?
Nein, ich kenne die nicht.
Nee, gut. Die Halle bei Saal 05 ist die Sporthalle des SBWZ in Saarbrücken. Im Nauwieser Viertel.
Genau. Man muss schon mal den Zugang finden. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man das allererste Mal da ist.
Das ist richtig. Und wenn man dann da ist, dann geht man erstmal hoch und die Halle befindet sich unterm Dach. Und wir hatten richtig, das allererste Saisonspiel dort mit Heusweiler noch. Und draußen waren es 40 Grad.
Oh ja, dann ist da oben schön muggelig, ja.
Ja. Ich konnte nach dem Warmspielen nicht mehr in mein Handtuch gehen, weil mein Handtuch nasser war als, weiß ich nicht. Es war wirklich kaum auszuhalten und ganz, ganz ehrlich. Ich glaube, es war auch die erste Saison mit Plastikball, wenn mich gar nichts täuscht. Also es war ein sehr, sehr geschenkter Tag. War ein ganz, ganz komischer Spieltag. War ein sehr, sehr komischer Spieltag.
Ja, so haben einige Hallen eben ihr ja, ihre speziellen Anforderungen, sag ich mal.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Sollen wir ein bisschen über die aktuelle Situation reden? Dass man unsere Runde wird abgebrochen, das ist ja mittlerweile, glaube ich, zu jedem durchgedrungen.
Ja, zwischenzeitlich ist ja im kompletten Bundesgebiet der Spielbetrieb eingestellt, also auch die letzten Landesverbände, die noch gehofft hatten, sie könnten wieder starten, haben jetzt auch den Abbruch beschlossen. Also ist jetzt komplett in Deutschland unterhalb der zwei Bundesligen, also der Bundesliga bzw. TDBL, der Spielbetrieb komplett eingestellt. Ja.
Ja, das ist richtig wahr. Also ein Stück weit wie, ja, am ehesten du es eigentlich von uns beiden eigentlich mal vorhergesagt hast. Ich war ja immer ein bisschen mehr der Optimist. Also der Zweckoptimist eher, dass man sowas geglaubt hat, ist auch nicht dran, aber ich wollte es wahrscheinlich eher glauben.
Ja.
Ja, was kann man jetzt aus dieser Saison für ein Fazit ziehen? Es war viel Aufwand, es waren teilweise viele, ich will jetzt mal sagen, Kosten entstanden für Vereine, die im Endeffekt ja jetzt für die Katz waren, bin ich halt fast sagen.
Ja. Gut, also ich meine, der SCDB, also diese Woche gab es ja eine Videoschalte beim SCDB mit dem Vereinen, da war ich auch dabei. Der SCDB hat da bislang noch nicht die Kosten für die Mannschaftsmeldungen eingezogen.
Mhm.
Wird er aber noch tun, weil er kommt nicht umhin, das zu tun. Aber ja, und da muss man halt mal gucken, was die nächste Saison, die dann in August oder Anfang September starten soll, was die bringt. Also zumindest hat man einige Dinge gelernt, würde ich mal sagen. Wir wissen jetzt alle, wie Hygienekonzepte funktionieren können.
Wir wissen auch, wie sie nicht funktionieren können.
Genau, und die Idee ist ja, im Herbst dann tatsächlich in den Spielbetrieb wieder zu starten. Ich schätze mal, es wird da noch diverse Sicherheitsvorkehrungen, Hygienekonzepte geben.
Es ist auch schwierig zu sehen, was im Herbst jetzt sein wird. Ne? Ich meine, jetzt mal rückblickend auf die Saison. Ich weiß, wie viele Spiele haben wir gemacht? Drei, vier?
Drei. Wir haben drei gemacht, ja.
Wir haben drei gemacht, die habt ihr gemacht?
Wir haben nur zwei gemacht, eins auswärts und eins zu Hause im September und dann war es das auch gerade schon nochmal gewesen.
Ja.
Kurzes Vergnügen diese Saison.
Kurzes Vergnügen und viel Aufwand verbunden.
Ja.
Also ja. Ich bin jetzt ein bisschen geneigt zu sagen, dass wenn das im Herbst jetzt nicht deutlich besser wird, sollte man es doch vielleicht überlegen, das Ganze auf eine Halbrunde zu beschränken, die man erst zur Rückrunde startet. Das ist, dass man dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit gibt einfach, wenn man dann überhaupt irgendwas starten möchte. Klar, wenn es jetzt im Herbst gravierend besser ist, ich meine, ich kann mir beim besten Willen nicht ausmalen, wie es jetzt weitergeht mit Impfen und wie es jetzt weitergeht mit was weiß ich nicht allem, was jetzt alles passieren kann.
Ja. Rein theoretisch sollte bis Herbst fast jeder eine Chance gehabt haben, wenn das mit den Impfstoffproduktionen so weitergeht, wie es sein sollte und nichts dazwischen kommt, was ja auch wieder keiner weiß.
Nein.
Trotzdem weiß man auch nicht, was ansonsten passiert, wie sich jedenfalls Mutanten, Varianten entwickeln. Ja.
Abwarten. Mehr kann man nicht machen. Abwarten, Tee trinken und Balsamieren.
Balsamieren, genau. Wir hoffen, dass wir irgendwann mal wieder mit dem Training anfangen können.
Ich auch.
Also ich meine, die gesetzlichen Vorgaben sind prinzipiell jetzt gegeben, hängen ja von irgendwelchen Inzidenzen und von Zeiten, in denen Landkreise da drin oder Länder, das sind eigentlich ja Bundesländer, drin verweilen ab. Und wenn wir wieder starten können, dann zumindest nicht mit mehr als 10 Personen im Beginn.
Ja, das ist ja schon mal klar. Im Training hatten wir es ja die ganze Zeit nicht höher gehandhabt, ne?
Ja, doch, nachher schon. Im Jugendtraining schon.
Stimmt, wir haben es irgendwann geändert.
Am Anfang?
Ja, klar.
Wir haben einfach mal ins Training fürs Jugendtraining. Also extra fürs Jugendtraining haben wir es noch früher geändert.
Genau.
Stimmt. Ich erinnere mich.
Oh ja. War ja dann wieder möglich, aber muss man mal schauen, was jetzt eben passiert. Ja, also ich meine, was zumindest jetzt ganz frisch beschlossen worden ist, ist, dass es für die meisten Menschen von uns jetzt keinen Abzug bei dem TTR-Wert gibt, ne?
Ja, die Punkte bleiben.
Normalerweise verlierst du ja bei 365 Tagen Inaktivität 40 Punkte und dann nach jedem halben Jahr nochmal 20 Punkte. Das hat der DTDB jetzt gerade geändert. Verlierst jetzt erst nach 2 Jahren, aber dafür dann gleich 80 Punkte.
Perfekt.
Das heißt, sollte jetzt jemand in der jetzt nicht stattgefundenen Saison kein einziges Spiel gemacht haben, kriegt er nicht deswegen einen Abzug vom TTR-Wert.
Ja, das ist auf jeden Fall okay. Also, beziehungsweise andersrum fände ich es alles andere als okay, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Ich meine, wie eben schon gesagt, Darm hatten 2 Spiele, wir hatten 3 Spiele, wenn man dann jetzt gerade keine Spiele gemacht hat und dann deswegen Punkte abgezogen kriegt, weil man jetzt bei irgendeinem Fall 2 Spiele, bei 2 Gelegenheiten nicht konnte, das wäre ja.
Ja. Also ich denke, das war schon eine sinnvolle Regelung. Und was ja auch im SDDB umgesetzt wird, ähnlich wie beim DTDB, ist, dass alle Mannschaften, die quasi vor der Runde zurückgezogen haben, behalten die Startberechtigung in ihrer Liga. Das heißt ja bei uns ganz konkret, Hasborn 3, ne, wäre bei uns nächste Runde potenziell wieder am Start.
Ich hoffe,
Ja.
dass wir da sind. Ich hoffe es wirklich.
Aber bleibt das Meisterschaftsrennen auf jeden Fall wird schwerer, als es diese Runde gewesen wäre.
Jeden Fall.
Ja. Was ganz spannend sein wird, denke ich, zu sehen, ist, wie viele Menschen tatsächlich dann im Herbst nochmal anfangen oder jetzt nach dieser langen Pause, auch gerade bei den Jugendlichen. Oder auch
Da.
die man dort verliert, ne? Verliert, ne?
Ich glaube schon, dass da einige Jugendliche, dass wir da einiges verlieren werden, die jetzt gemerkt haben, dass sie ohne so lange Pause auch ohne Tischtennis können. Ich glaube schon, dass da ein paar,
Echt?
ja, ich glaube schon, dass ein paar, also es gibt bestimmt einige, die wieder voller Spaß
Ja.
zurückkehren und viel öfter trainieren vielleicht, aber auch einige, die jetzt auch gar nicht mehr aufkreuzen. Ich glaube, da gibt es die beiden Extreme.
Nur im Jugendbereich oder denkst du, gibt es auch im Aktiven?
Ich denke überwiegend jetzt im Jugendbereich.
Überwiegend. Also ich hab kein oder beziehungsweise mit wenig Leuten geredet. So, mit Aktiven. Ich habe unseren allerliebsten Ruven getroffen und gesehen. Liebe Grüße, Ruven, an dieser Stelle an dich. Der den Sport hat logischerweise, wo ich denken kann, auch vermisst. Und
Ja,
ich glaube,
klar.
ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, er hat keinen Bock mehr.
Nee, ich denke auch, die üblichen Verdächtigen werden natürlich auch wieder auftauchen. Aber Ruben ist ja auch im besten Sinne ein Tischtennis-Verrückter. Aber so Menschen, die eher mal, vielleicht eher selten mal gespielt haben oder auch bei den Jugendlichen, wo vielleicht mehr die Eltern gedrückt haben, dass derjenige oder diejenige überhaupt irgendeinen Sport macht. Da kann es durchaus sein, dass der ein oder andere dann die Flügel streckt. Wobei dadurch die Frage ist, hätte er das nicht anders sowieso auch mal irgendwann getan? Ne? Das haben wir ja ganz oft. Ne? Also, ja, wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes. Ne?
Ich glaube, Trainingsangebot wird ungefähr so wahrgenommen wie die Friseure nach ihrer ersten Öffnung. Da wird die ersten 2 Wochen voller Überfüllung sein. Und dann
Ja,
wird sich
Überfüllung dürfen wir jetzt machen. Aber ja, es kann sein, dass ein großer Andrang da ist.
und dann pendelt sich es irgendwann wieder ein mit den üblichen Verdächtigen.
Ja. Ich habe auch mit einigen gesprochen, mit Norbert, Tobias zum Beispiel, die alle natürlich ganz heiß sind drauf, dass man mal wieder trainieren können darf. Ja.
Ja. Ja, ich bin gespannt, Udo. Dann sieht man dich mal auch mal wieder im Training, ne?
Ja, schauen wir dann mal.
Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, schreibt man NEIN. Hast du das gewusst?
Ja, genau. Ich habe ja meinen Privattrainer zu Hause in der Garage.
Ja. Ja. Da kann man dich beneiden aktuell auf jeden Fall für.
Ja, genau, finde ich auch, ja.
Muss ich jetzt vielleicht aufpassen, dass jetzt der ein oder andere vielleicht in deine Garage einsteigt?
Ja, genau. Du,
Also, neben mir liegt gerade jemand, spielt gerade
einfach zum Trainieren, ja. Also,
Blähen.
ich hatte ja am Anfang, als wir die Podcasts gemacht haben, hatte ich ja erzählt, dass ich eine kleine, so eine Mini-Tischtennisplatte bei mir im Büro aufgebaut hatte.
Ich erinnere mich.
Aber das ist ja leider seit einem Jahr auch nicht mehr möglich. Also bei uns ist aktuell, sind alle Büros nur noch einzelbesetzt und dürfen auch keine Besprechungen mehr in den Büros stattfinden. Von daher, da ich nur alleine im Büro sein kann, kann ich auch nicht mit irgendjemandem dort trainieren. Also,
muss der Roboter holen.
Ja, das wär's noch, ne?
Roboter und auffangen jetzt.
Also, jawohl, das wär's noch, genau.
Dann Philipp macht ja auch bestimmt einen guten Preis für.
Ja. Genau, also, ja. Und ich meine, wir hatten ja im Vorstand unsere Mitgliederversammlung schon terminiert. Normalerweise ist die ja immer so Mitte Januar. Dieses Jahr haben wir keine Wahlen, von daher haben wir nicht so viel Not hinter dem Termin. Und wir haben es dann eigentlich in April geschoben, auf den 12. Aber so wie ich das jetzt sehe, verschieben wir die wahrscheinlich nochmal nach hinten. Müssen wir die nächsten Tage mal drüber sprechen im Vorstand.
Ja.
Apropos, ist da eigentlich schon ein neuer Termin da?
Nee, schicke ich nochmal rum.
Alles klar.
Den schicke ich nochmal rum, ja. Ja, heute stand gerade heute kam ein Artikel in verschiedenen Zeitungen, dass es intern beim RKI ja schon Hochrechnungen gibt, dass wir an Ostern nochmal eine Inzidenz um die 300 haben und dann möglicherweise in einen neuen Lockdown laufen.
Ja, ich freue mich, also.
Du freust dich.
Ja, was soll ich sagen?
Ja, was soll man sagen? Man kann nichts zu sagen.
Nee, man kann wirklich nichts zu sagen. Ich finde es unfassbar, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen, weil sie nicht den Impfstoff bekommen, den sie unbedingt wollen. Weil das... Ich kann mich aber nicht mal aufregen, weil... Weiß ich nicht.
Das ist ja gut so. Darf ja jeder selber entscheiden, was er macht, ne?
Was nochmal,
Entschuldigung? Es darf ja jeder entscheiden, was er tut. Es gibt ja in Deutschland keine Impfpflicht gegen Corona, von daher.
Nee. Aber ich bin geneigt, einen Aufruf zu starten, lasst euch impfen, wirklich.
Weil. Ja. Vielleicht ist das ja auch in einer der Umfragen beim STDB drin. Also vielleicht nochmal zurück auf die STDB-Videoschalte. Die hat übrigens technisch sehr gut geklappt, muss ich sagen. Die hatten Zoom verwendet und das war super organisiert, hat technisch alles prima funktioniert. Da waren 70 Teilnehmer ungefähr dabei. Und es ist auch angekündigt worden, dass es einige Befragungen nochmal geben wird. Der Jens Schneider hatte das auch angeregt, der hatte auch schon eine vorbereitet, was ich eine schöne Initiative finde. Mhm. Einfach mal einige Dinge bei den Vereinen überhaupt so abzufragen, was sie sich gerade so wünschen.
Ja.
Ein Punkt davon wird für uns sicher relevant und den müssen wir auch besprechen. Ich hatte es die Woche in unserem Newsletter geschrieben. Das sind die Vierermannschaften, die ja jetzt für die obersten Spielklassen beschlossen worden sind.
Ja, also ich habe engeren Kontakt zu einer Mannschaft, die das betrifft. Das ist ein Spieler der ersten Heusweiler Herrenmannschaft. Mhm. Und die sind davon natürlich nicht so begeistert.
Ja, genau. Also ab Oberliga aufwärts betrifft es die ganzen Mannschaften. Und beim STDB wird es so sein, dass jetzt auf dem Verbandstag im Mai drüber beraten wird und eine Entscheidung gefällt werden soll. Eine Mehrheitsentscheidung der Vereine, ob dann in der Saison 22/23 in allen Herrenklassen mit Vierermannschaften gespielt wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich sehe das erstmal etwas kritisch.
Ja.
Wenn man auf einen Schlag, zumindest rechnerisch, sehr viel mehr Mannschaften produziert. Ne? Bei uns ganz einfach Rechnung. Im Moment hast du vier Mannschaften a 6 Personen. Wenn du mit vierer Mannschaften spielst, hast du dann 6 Mannschaften a 4 Personen. Plus 2 weiteren Damenmannschaften hieße, wir haben samstags in der Regel 8 Spiele abends.
Ich ziehe da immer, das habe ich glaube ich bei uns in den letzten 24 Folgen des Öfteren schon mal gemacht, aber ich hole immer mein Paradebeispiel Remmesweiler raus.
Ja, brauchst du eine Trennung, weil das reicht ja bei uns schon. Wenn du, wenn wir samstagsabends 8 Spiele hätten, wenn es kein Verbandsoberligaspiel aufwärts ist, dann kriegen wir 3 Spiele bei uns in der Halle unter.
Ja.
Und in St. Wendel weitere 2. Also bei einem normalen Spieltag, sage ich mal, würde das funktionieren. Aber wir müssten immer in 2 Hallen spielen.
Ja.
Und hätten wir weiterhin Corona-Bedingungen mit Boxenpflicht und so weiter, dann kriegen wir ein Problem, weil wir dann in St. Wendel nur ein Spiel in Niederlingsweiler 2 machen können. Also dann kriegen wir nur 3 unter. Würde also schon mal gar nicht funktionieren. Und da sehe ich für die großen Vereine eine Herausforderung. Für die kleinen Vereine ist wahrscheinlich weniger ein Problem, aber für die großen Vereine könnte das ein Thema werden mit Hallenkapazitäten. Und letzten Endes hast du ja nicht mehr Leute in der Halle. Du hast einfach weniger Leute, die dann dort spielen in der
Ja.
Mannschaft.
Ja,
Was das
ja.
Spielsystem angeht, kann ich mir durchaus vorstellen, gerade für die Menschen, die im hinteren Parkkreuz irgendwo spielen, ist es wahrscheinlich interessanter, weil sie dann immer zweimal drankommen. Was so
Ja.
jetzt nicht der Fall ist, ne?
Ja, aber ich würde mich sehr freuen, weil ich bei der Rechtsmannschaft bleiben. Ich weiß mit 4, dass ich würde sagen, also ich sag mal so, es wird sich leer anfühlen, wenn du verstehst, was ich meine. Irgendwie mit 4 Leuten. Ich find 6 ist eine gute Größe für eine Mannschaft. Einfach.
Ja. Ja.
Sorry.
Ich meine, die Damen spielen ja die ganze Zeit nur mit 4,
Ja,
aber.
das ist mir aber auch in dem Moment das aufgefallen, wo ich gemerkt habe, dass ich da 2 Minuten ganz böse an der Seite angeguckt werde.
Ja, aber ich teile deine Meinung auch. Wenn du nur 4 Mannschaften hast, 2 sind am Spielen, der dritte zählt und der vierte geht draußen noch irgendwie eine rauchen oder sich ein Bier besorgen, was auch immer, dann ist keiner mehr in der Halle, der dich anfeuert und beim Betreuen wird es auch schon schwierig, weil der eine muss dann schon 2 Spiele betreuen.
Ja.
Das ist ja auch schon ein Thema, das wir bei den Damen ja durchaus schon haben. Und für mich sind ja, viele der Damenspiele deswegen etwas steriler auch, weil ja da, ja, mannschaftlich ist es halt einfach schwieriger, dich dort zu unterstützen. Wenn nur noch einer draußen ist, der dich unterstützen kann, bei einer Sechsermannschaft wären es potenziell schon mal 3 und nicht nur einer. Ne? Vicky, sag doch du mal was dazu. Du spielst ja also quasi seit Kindesbeinen immer nur Vierermannschaft. Du hast ja noch nie in einer Sechsermannschaft gespielt.
Nee, also ich finde, das kann es mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, zu 6 zu spielen. Klar, also was das angeht, ist natürlich schon vorteilhaft, wenn man zu 6 ist, gerade wenn man nimmt, dann spielt einer, der andere zählt und dann muss man parallel der dritte 2 Spiele irgendwie sich anschauen, um zu coachen, wenn jetzt gerade sonst jemand mitfährt, wo wir wieder beim
Ja.
Vorteil sind. Wir passen alle in ein Auto, können zusammen zu den Spielen fahren und gerade was die Damenpopulation angeht, wird es halt schon schwierig, da eine Mannschaft zu 6 irgendwie aufzubauen. Also ich glaube, selbst wir haben teilweise Probleme, 4 Spieler zu finden pro Mannschaft, die regelmäßig spielen wollen. Weswegen ich eigentlich ganz froh bin, dass es bei den Damen, bei den Vierermannschaften bleibt. Aber gut, ich bin es auch einfach von Anfang an gewohnt.
Ja, dieses Argument mit dem einen Auto, klar, das stimmt. Andererseits, wenn gleich viele Leute weiterhin spielen, ändert sich nicht so wirklich wahnsinnig viel, weil 2 aus dem einen Auto fahren ja jetzt dann woanders hin, zu einem anderen Spiel. Also die müssen ja trotzdem dorthin fahren.
Ja,
Also. Du
wollte
sitzt
ich
vielleicht
fragen.
nicht im gleichen Auto, ja, aber
Genau, genau.
bei vielen Mannschaften, wenn es so ist wie bei uns, wir fahren ja trotzdem in aller Regel mit mehreren Autos dorthin, weil einfach die Leute aus verschiedenen Orten kommen, zu verschiedenen Zeiten kommen.
Ja gut, das ist bei uns halt anders. Bei mir war es bis vor einem Dreivierteljahr noch so, dass ich die Einzige war, die auch fahren konnte. Von daher
Ja, gut,
war gar
ja.
nicht gedacht.
Klar.
Ja, aber das ist ja genau das. Also, ne, ihr habt das Glück, dass ihr jetzt alle wirklich einen sehr, sehr nahen Umkreis habt. Wenn ich jetzt überlege, wie es bei uns in der zweiten Mannschaft ist, gut, Pascal, ja, beziehungsweise alle außer mir normalerweise gehen ja fast schon. Aber wenn, wenn Max Ruven, je nachdem.
Horst, von Max Ruven, ja, ja, klar.
Na, und dann Henning vielleicht mal ab und zu noch.
Ja.
Ja, dann wird es auch schon, dann wird es ja auch tendenziell schon fast umständlicher, mit einem Auto zu fahren, wenn es, je nachdem, wer dann spielt. Deswegen, ja, es ja, ist ein Vorteil, wenn es so ist, wie es ihr habt, auf jeden Fall. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan der Sechser-Mannschaften. Ich glaube, bei den Damen bewirkt das größte Problem, was du eben gesagt hast, mit Personalstellen.
Ja, ich sehe auch einfach eine Herausforderung in dem Moment, wo du das für alle Klassen plötzlich einführst. Es rutschen ja jede Menge Spieler dann nach unten und damit entstehen ja auch neue Mannschaften.
Ja.
Und die musst du ja irgendwo alle eingruppieren und die kannst du ja irgendwie nur unten eingruppieren.
Ja, klar.
Ja, müssen wir mal so gucken, wie viel das denn überhaupt so sind und wie das denn überhaupt so geht. Also wenn ich mal gerade gucke, bei uns im Saarland, wir hätten dann die Verbandsoberliga, gut, das müsste ja dort noch beschlossen werden, separat mit Pfalz, dann hättest du die Saarlandliga, Landesliga, zwei Mannschaften werden 30, vier Bezirksligen sind 70, 80, 90, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Das ist momentan ungefähr 170 Sechser-Mannschaften plus noch die Vierer-Mannschaften, die es ja als unterste Klasse eh schon gibt. Ne? Wenn du da mal 170, dann kämen ja 80 weitere Mannschaften ungefähr rein rechnerisch dazu. Wahrscheinlich nicht ganz. Nochmal 70, keine Ahnung, bis bei 240. Hättest du einige neue Klassen, die du binden müsst.
Noch runterkriegen möchte, ja, das ist, ich bin da auf die Abstimmung sehr, sehr gespannt. Wirklich. Ich kann mir da tatsächlich nicht vorstellen, dass da irgendwie was sehr, sehr. Nee, anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein eher negatives Feedback zu geben wird. Sagen wir es mal so. Wenn ich mich irre.
Ich sehe es andersrum. Ich denke, dass sehr viele für die Vierermannschaften mutieren werden.
Ehrlich?
Ja. Sehe ich. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt.
Ja. Ja. Haben wir noch irgendwas, Udo? Vicky, Udo, Vicky, wie auch immer.
Vicky schüttelt den Kopf, sehe ich virtuell.
Das hast du gut erkannt.
Ja.
Momentan wird mir gerade nichts mehr einfallen.
Vielleicht noch ein letzter Punkt. Auf der Webseite vom STDB werden ja seit einiger Zeit jetzt A, Spielerporträts veröffentlicht und B, Vereinsporträts. Finde ich ganz interessant. Klicke ich auch mal rein, lese mir auch mal durch. Also wenn ihr da Interesse habt, unter tischtennis.saarland findet ihr die. Wir sind letzte Woche mit unserem Vereinsporträt, diese Woche Montag am Internationalen Weltfrauentag ist unser Vereinsporträt online gegangen. Könnt ihr mal reinklicken. Und der STDB macht dort gerade eine Umfrage, eine Doodle-Abfrage, um einen Termin zu finden zur Neugestaltung des Lehrwesens. Da geht es also um so Themen wie Online-Fortbildungen rund um Aus- und Weiterbildung, Fragen um das Thema Trainer, Lizenzierung und so weiter. Das soll es auch eine Online-Konferenz geben und da wird gerade nach einem Termin gesucht. Also für alle, die im Trainingsbereich unterwegs sind und sich dort informieren wollen, klickt doch mal auf die Seite vom SCDB rein und stimmt dort ab und dann könnt ihr euch bei dem Online-Meeting dort mit einbringen. Genau. Gut, mehr gut. Fällt mir aber aktuell auch nicht ein.
Gut. Ich sehe gerade, da ist sogar unser Podcast erwähnt.
Ja.
Beim STDB.
Ja, wir durften ja auch den Text selber schreiben, von daher. Ja, genau, der Podcast ist erwähnt. Ja, ihr Lieben, würde ich sagen, haben wir mal wieder ein Lebenszeichen gesendet. Wir versprechen, dass wir nicht mehr bis Weihnachten warten. wahrscheinlich wird es nach Ostern, aber immerhin, weil so viel passiert ja jetzt gerade einfach leider nicht.
Ja, das ist.
Aber ich glaube, es ist ganz nett, wenn wir uns einfach mal zumindest auf diesem Kanal nochmal unterhalten und ein kleines Lebenszeichen von uns geben. Vielleicht geht es ja im April auch schon mit den ersten Trainings wieder los, wer weiß denn.
Hoffentlich. Schauen wir mal.
Schön.
Wäre sehr schön. Udo.
Gut.
Das mit war mir
im Sinne der Hoffnung.
Das war mir wie immer eine Freude. Das Ganze mal nach knapp 3-4 Monaten. das mal wieder zu machen. War schön. Vicky, danke fürs Dasein. Danke fürs Mitmachen.
Ich bin gefreut, mal auf der anderen Seite
zu sein. Darf sie auch trotzdem anhören. Also in diesem Sinne, ihr Lieben draußen, macht's gut. Einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ciao, ciao, bis das nächste Mal. Bis zur Folge 25, dann 25, ein kleines Jubiläum. Können wir uns was überlegen?
Ja, machen wir.
Alles klar. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.